Nun, für die Gäste, die neu hinzugekommen sind, wollen wir ganz kurz einführend sagen, dass wir uns in diesen nächsten Tagen mit dem Hauptthema beschäftigen wollen und auch schon etwas beschäftigt haben unter dem Thema: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und der Hauschor hat uns schon schön eingestimmt am Sonntagabend mit der Botschaft Maranatha, das heißt, unser Herr kommt. Wir haben dann gestern Abend einen Einstieg in das Thema vorgenommen und sagten, wenn wir nun diese Botschaft bringen, unser Herr kommt, dann müssen wir vorher zuerst einmal wieder ganz neu unseren Herrn noch besser kennenlernen. Und ich sagte damals, dass wir das am allerbesten kennen aus dem Worte Gottes her, zuerst einmal in der Offenbarung 1 als der auferstandene Herr, dann im Johannesevangelium als der Sohn Gottes und dann im Hebräerbrief als der Herr und hohe Priester, der sich für uns verwendet und der nun alles vollkommen gemacht hat, was im alten Bunde geschrieben war. Und dann sagte ich, dass wir ihn in konzentriertester Weise im Hebräer, im Kolosserbrief finden mit dem Thema die Herrlichkeit des Herrn. Ich habe dann die 5 Punkte genannt gestern Abend, dass wir aus dem Text Vers 15 bis 20 gelesen haben. Es waren die 5 Punkte, dass der Herr Jesus das Abbild des unsichtbaren Gottes ist, dass er zweitens der Erstgeborene der Schöpfung ist. Wir haben davon gesprochen, dass er der Weltenerhalter, aber auch der Weltenschöpfer ist. Und dass wirklich alles in seiner Hand ruht. Wir haben etwas erahnt von der Herrlichkeit dieser Schöpfung. Und das Wort Gottes sagt ja auch in Römer 1, dass keiner eine Entschuldigung habe. Er hätte nie was von Gott gewusst. Gott hat sich jedem Menschen geoffenbart in seiner Schöpfung. Und deshalb sagt das Wort Gottes, hat auch keiner eine Entschuldigung, wenn er diesen Schöpfer nicht anbetet. Ihr Lieben, es ist schon eine maßlose Verblendung unserer Zeitgenossen, dass sie es einfach wagen, ihrem Schöpfergott nicht mehr die Ehre zu geben, die ihm gebührt, sondern einfach frech behaupten, es gibt wohl überhaupt keinen Gott. Wisst ihr, Gott diskutiert nicht darüber. Wenn ein Mensch sagt, es ist kein Gott, wisst ihr, was er dann sagt? Wir lesen das im Psalm 14, ganz kurz. Nur ein Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und damit ist die Situation für Gott klar. Er ist ein Tor in seinen Augen. Aber auf der anderen Seite sagt der Psalm 14 natürlich auch noch was sehr Schönes. Der Herr schaut vom Himmel herab auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob einer klug sei und nach ihm frage. Und wir sehen, dass Gott hier sehr wohl Anteil nimmt. Es ist ihm nicht egal, was wir mit unserer Zeit machen. Es ist ihm nicht egal, was wir denken. Sondern er sagt, der eine, der sagt, es ist kein Gott, es ist ein Tor. Und er geht verloren in seiner Boshaftigkeit. Und der andere ist klug. Und wir werden dann bald einmal hören, wie Gott das beurteilt bei den Klugen und bei den törichten Jungfrauen. Und so werden wir immer wieder von der Schrift darauf hingewiesen. Es gibt eines der schönen Ausdrücke aus dem Alten Testament, aus 1. Chronika 16, Vers 9. Da steht geschrieben, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Liebe, und ich wünsche mir für diese Tage, dass wir das alle noch mehr lernen, ein ungeteiltes Herz zu haben. Die Schrift spricht manchmal und auch viele Ausleger von einem einfältigen Herzen. Nun, die Welt hat heute eigenartige Vorstellungen um uns herum. Wenn einer ein bisschen beschränkt ist, dann sagt man halt, der ist halt so einfältig. Aber Lieben, ich richte mich nach der Bibel. Ich möchte gerne so eine Einfalt des Herzens haben. Wisst ihr, die Vielfalt der Welt ist eine große Gefahr. Aber die Einfalt des Herzens, ausgerichtet auf den Herrn aller Herren, das ist das Einzige, was bleibt. Paulus sagt sogar, das Sichtbare wird vergehen, das Unsichtbare ist ewig. Und deshalb tun wir gut daran, wenn wir das Wort Gottes in diesen Tagen in besonderer Weise betrachten und uns einmal zeigen, wie wunderbar der Herr diese Botschaft von seinem Kommen uns mitgeteilt hat. Und es ist schon erstaunlich, dass auch manche Kinder Gottes sagen, sie interessieren sich für diese Dinge nicht so sehr. Wenn der Heilige Geist sich so eine Mühe gibt, uns über alles zu informieren, Lieben, dann ist das schon eine sehr große Vernachlässigung und eine Verunehrung unseres Gottes, wenn wir sagen, interessiert mich nicht. Haben Sie nicht das schon mal selber erlebt, dass Sie mit jemandem ins Gespräch kamen, Sie haben sich große Mühe gegeben, mit ihm zu sprechen und Sie merken, der interessiert sich überhaupt nicht. Ich kann ihm sagen, was er will, er will überhaupt nichts wissen. Dann entsteht keine Verbindung. Ne? Dann sagt man sich, na ja, gut, wenn er eben so gar nicht hören will, dann macht man es eben auch nicht. Aber man beleidigt Gott, wenn man sagt, interessiert mich nicht, was kommt. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir das so hören dürfen. Und ich möchte noch einmal aus dem Kolosserbrief diese wenigen Verse lesen, von Vers 15 an. Er, der Herr Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles wird hier genannt, was überhaupt möglich ist. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und dazu noch ein weiteres Wort aus dem zweiten Kapitel. Dass auch ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Vers 9, denn in ihm, dem Herrn Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Wir haben also die ersten zwei Punkte gestern behandelt. Der Herr Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wer mich sieht, sagt der Herr, der sieht den Vater. Er sagt aber auch noch mehr. Er sagt, wer mich ehrt, der ehrt den Vater. Und ich bringe nicht meine Botschaft, ich bringe nicht meine Worte, ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, denn ich und der Vater, wir sind eins. Völlige Harmonie zwischen dem Vater und dem Sohne in allen Dingen. Lieben, deshalb ist es ein ausgesprochener Unsinn, was heute oft einmal gesagt wird, Gott ja, aber wozu noch Jesus Christus? Wer das so denkt und meint, der meint einen anderen Gott. Der meint eben nicht den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er meint nicht einen Gott, sondern er meint im Grunde genommen, wenn er das auch nicht weiß, einen Götzen. Denn außer Jesus Christus gibt es keine echte, wahre Gotteserkenntnis. Das zweite war, dass er der Erstgeborene der Schöpfung ist, und wir haben etwas gesehen von der Schönheit dieser Schöpfung, von dem ungeheuren Ausmaß. Wir können es gar nicht begreifen, was das bedeutet. Trilliarden von Sterne, und alle kennt er beim Namen. Das ist nicht ein lyrischer Erguss des Psalmisten, sondern das ist vom Geiste Gottes inspiriert, absolute Wirklichkeit. Und das Schöne war, mit dem haben wir geschlossen, dass wir sagen konnten, dieser große Herr ist unser Herr und unser Heiland und unser Erretter. Nun gibt es manche Gläubige, die sagen, dass mit der großen Entfernung, den Eindruck habe ich manchmal auch, dass mir der Herr Jesus wirklich sehr ferne ist. Aber das stimmt gar nicht. Wir haben aus dem Psalm 147 gehört, der die zerbrochenen Herzen heilt und die Wunden verbindet. Er ist uns ganz nahe. Ja, er ist uns näher als die Luft, die uns umgibt. Gott ist uns so nahe in seinem Sohne Jesus Christus, dass es inniger gar nicht gehen kann. Und das kommt jetzt in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Ich möchte aus dem Epheserbrief den letzten Vers des ersten Kapitels noch lesen. Da wird nämlich gesagt, Epheser 1, Vers 23, und alles ist seinen Füßen unterworfen, und ihn hat Gott als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott ist uns so nahe in Jesus Christus, dass er sagt, ich habe ihn, meinen Sohn, der Gemeinde oder der Versammlung, wie wir sagen wollen, gegeben als das Haupt. Gott hat ihn nicht in erster Linie dem Universum gegeben, nicht den Völkerschaften hin und her, sondern seiner kleinen Herde, der Gemeinde Jesu, hat er seinen Sohn gegeben als das Haupt. Und nun gibt es nichts Kostbareres auf der Welt, als Glied an dem Leibe des Christus zu sein. Denn das ist die echte Verbindung. Er das Haupt und wir die Glieder. Er der Meister, wir seine Knechte. Diese innige Verbindung, er das Haupt seiner Gemeinde. Etwas Innigeres kann es nicht mehr geben. Die Schrift spricht an manchen Stellen, und das ist sehr erstaunlich, von dem vollendeten Christus. 1. Korinther 12 und andere Stellen. Wir könnten uns fragen, was ist denn der vollendete Christus? Nun, die Antwort wäre, der Herr Jesus ist in allem vollkommen, und weil er Jesus Christus ist, ist er dann der vollendete Christus. Aber lieben, die Bibel belehrt uns etwas aus dem Epheserbrief und aus anderen Aussagen des Apostels Paulus, was so gewaltig ist, dass wir es gar nie wagen würden, das von uns aus zu sagen. Aber die Schrift sagt es uns. Der Herr Jesus als der menschgewordene Gottessohn ist das Haupt. Und ein Haupt allein ist nicht vollkommen. Ein Haupt braucht einen Leib. Lieben, daran erkennen wir die ungeheure Demut unseres Herrn und die Erniedrigung, dass er sich als Haupt einen Leib bereiten lässt, aus Gliedern, alle, die er durch sein Blut erkauft hat. Und das ist die wahre Gemeinde. Das ist die wahre Versammlung des lebendigen Gottes. Das ist die Ekklesia, sagt das Neue Testament, die herausgerufene Schar. Und zu dieser herausgerufenen Schar gehören alle nur die, die gewaschen sind im Blute des Lammes. Kein anderer kann hinzugehören. Lieben, es toben zurzeit wieder ziemliche Gespräche herum über die Rechtfertigung aus Glauben. Und man ist heute drauf und dran, Luther zu korrigieren, der einmal angefangen hat in der Reformation, darauf hinzuweisen, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, nicht durch des Gesetzes Werke, sondern einzig und alleine durch den Glauben. Man möchte heute so wieder etwas hinzutun. 50% Gnade, 50% eigene Leistung, machen wir mit, wir strengen uns an. Das ist aber nicht gut. Das ist überhaupt nicht möglich. Die Bibel sagt uns in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott und haben Zugang zu dieser seiner Gnade und rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. Und in Epheser 2, Vers 8 sagt der Apostel Paulus, aus Gnaden seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, auf dass sich keiner rühme. Wir haben nur einen Ruhm und das ist Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Und er hat, wie wir in dem Text gelesen haben, Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und nur wer unter der Deckung dieses Blutes steht, im Glauben, durch Glauben, der gehört zur Gemeinde des Herrn, der ist ein Glied an seinem Leibe. Und in der Wiedergeburt wurde er mit Heiligem Geiste getauft. Bei der Wiedergeburt wurde er mit dem Heiligen Geiste versiegelt und gesalbt. Und in der Wiedergeburt hat Gott seine Liebe und seinen Geist ausgegossen in unsere Herzen. Und so sagt der Apostel Paulus sehr einfach, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, aber sein Geist gibt unserem Zeugnis, wenn wir ihn haben, dass wir Gottes Kinder sind. Wir nennen das die Heilssicherheit, die Heilsgewissheit, und daraus erwächst dann auch die rechte Heilsfreude. Und als Herr Jesus am Kreuz aufgerufen hat, es ist vollbracht, ihr Lieben, da hat er ein vollkommenes Erlösungswerk geschaffen. Und wer versucht, zu diesem vollkommenen Erlösungswerk noch etwas hinzuzutun, der schmälert die Ehre des Herrn und der hat noch gar nicht begriffen, dass er tot in Sünden und in Übertretungen war in den Augen Gottes. Ihr Lieben, und bei einem Toten, da gibt es nichts zu tun. Der muss nämlich begraben werden. Der ist gestorben. Der muss begraben werden. Und so müssen wir Menschen, sagt die Bibel, Johannes 3, wiedergeboren werden. Der Herr Jesus sagt zum Nikodemus, zu dem ganz, ganz frommen Mann, der bestimmt sehr viele gute Werke getan hat. Nikodemus, es sei denn, dass du von Neuem geboren werdest, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das ist die Botschaft des Evangeliums und so wollen wir es sehen. Der Herr Jesus ist nun das Haupt und das Haupt und alle Glieder an seinem Leibe. Von der Geburtsstunde der Gemeinde an Pfingsten, von der Ausgießung seines Geistes, bis zu dem Augenblick der Entrückung, wenn die Vollzahl voll wird, sein Leib voll wird, die er auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dann werden wir mit ihm vereint werden, er das Haupt und wir seinen Leib. Und das ist dann der vollkommene Christus. Mit ihm werden wir herrschen und regieren. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Ihr Lieben, deshalb kann in der christlichen Gemeinde, in der gläubigen Gemeinde, in der Gemeinde der Heiligen und Wiedergeborenen auch nicht jeder machen, was er will. Da kann auch nicht einer bestimmen, was gemacht wird. Das bestimmt nämlich das Haupt. Er ist der Hausherr und er bestimmt. Und wir haben seinen Willen zu tun. In allen Dingen. Es darf sich eigentlich keine Gemeinde erlauben, etwas anderes tun zu wollen, als das, was ihr Herr will. Sonst begeht sie schon ungehorsam und entbehrt den Segen, den der Herr geben will. Das sind sehr, sehr ernste Gedanken im Blick auf unsere heutige religiöse Situation im allgemeinen christlichen Zeugnis. Da wird oft viel mehr gefragt, was wollen denn die, die kommen? Was wollen sie denn hören? Das war vor 2000 Jahren auch schon so. Da waren Leute aufgetreten, die haben das erzählt, was ihnen in den Ohren juckt, was sie hören wollten. Aber Lieben, es geht nicht um uns in erster Linie. Es geht um das Haupt. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Glieder am Leibe des Christus werden am meisten gesegnet, die mit ungeteiltem Herzen sich nach ihm richten. Und wer den Willen Gottes tut, ist immer ein gesegneter Mann. Glückselig, haben wir gestern gehört, die das, was der Herr geoffenbart hat und in seinem Herzen bewahrt hat und nach Jakobus auch tut, das beste Leben, was es gibt. Was heißt es aber nun, wenn der Herr sagt, der Anfang, ist das nicht eine Wiederholung vom Erstgeborenen der Schöpfung? Nein. Was hier gesagt wird als Anfang, ist eine ganz gewaltige, große Sache. Der Herr Jesus ist nämlich der erste Mensch nach den Gedanken Gottes. Er ist der fleckenlose, reine, vollkommene Mensch. Und er ist der Anfang einer neuen Schöpfung. Und mit ihm hat tatsächlich eine neue Schöpfung begonnen. Wir lesen in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden oder ein Neues ist geworden, die Übersetzung ist aber gar nicht viel anders. Es ist alles neu geworden. Gott sieht uns in Jesus Christus nicht mehr als unseren alten sündigen Menschen. Er sieht mich nicht mehr als den sündigen Schwarzwälder, der ich einmal war. Man kann sagen, es gibt zwei verschiedene Sorten von Menschen. Ich denke jetzt nicht an die Schwarzen und an die Weißen, an die Armen und an die Reichen, sondern ich denke an die, die wiedergeboren sind. Es gibt Menschen, in dem einen Punkt sind wir alle gleich. Wir sind allzumal Sünder. Da ist nicht einer ohne Sünde. Aber dann gibt es Menschen, die in der Sünde verharren und bleiben. Die bleiben Sünder. Und dann gibt es welche, die sich haben erretten lassen und die nennt eigenartigerweise die Bibel, obwohl wir das Wort öfter einmal gebrauchen, vielleicht in einer falschen Demut, wir sind begnadigte Sünder. Das sind wir, stimmt genau. Aber Gott sagt, spricht nicht mehr von begnadigten Sündern, sondern er spricht von Gottes Kindern. Begnadigte Sünder sind bei ihm nicht mehr Sünder, wenn sie auch begnadigt sind, sondern sie sind Gottes Kinder. Hier ist etwas ganz Neues geworden. Und so wie der Herr Jesus der Anfang einer neuen Menschheit ist, so sind wir jetzt als Kinder Gottes im Grunde genommen in seinem neuen Geschlecht. Er hat den Tod überwunden. Das ist der zweite Gedanke, der hier zum Ausdruck kommt noch weiter. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Ihr Lieben, wenn wir das richtig erfassen, was das bedeutet, dass wir nun in Jesus Christus eins gemacht sind. Ich möchte noch auf eine Feinheit hinweisen. Was erbittet denn der Herr Jesus in Johannes 17? Wir kennen doch das, wir nennen das oft einmal das hohe priesterliche Gebet. Und wir können dieses wunderbare Gebet nur in tiefster Ehrfurcht lesen und nachbeten. Allerdings nicht nachbeten, dass es unser Gebet würde. Denn wer würde von uns aus wagen zu sagen, Vater, das Werk, das du mir gegeben hast, das habe ich vollendet und ich habe dich verherrlicht. Wer könnte das sagen? Aber was bittet denn der Herr Jesus? Und nun verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich vor Grundlegung der Welt schon hatte. Liebe, ich habe lange Zeit darüber hinweggelesen, habe mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Aber wisst ihr, was das etwas ganz Gewaltiges ist? Der Vater hat ihn verherrlicht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann hat ihn Gott verherrlicht. Das heißt, wir haben jetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe des Vaters einen Menschensohn, einen wahren Menschen, das Haupt seiner Gemeinde als wahrer Mensch. Jesus Christus hat nie aufgehört, Gott zu sein. Und so ist er jetzt wahrer Gott und wahrer Mensch. Und jetzt hat ihn Gott verherrlicht mit der Herrlichkeit, die er vor Grundlegung der Welt als Gottessohn hatte. Aber jetzt hat er als Menschensohn in einer menschlichen Gestalt verherrlicht. Das heißt, wir werden seine Herrlichkeit schauen und wir werden umgestaltet werden in sein Bild, weil er der Anfang ist. Und er hat ja gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien und meine Herrlichkeit schauen. Johannes sagt, es ist zwar noch nicht geoffenbart worden, dass wir sein werden, aber wenn es geoffenbart werden, dann werden wir ihn schauen, wie er ist, und wir werden gleichgestaltet werden. Er das Haupt und wir seine Glieder werden eins werden. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir sollten glauben und vertrauen. Lieben, wir haben eine Hoffnung, die schlechterdings unübertroffen ist. Die kühnsten Wünsche eines Menschen können hier bei weitem nicht kommen an das, was uns das Wort Gottes verheißt. Und deshalb ist es manchmal traurig, dass wir so gering von ihm sprechen. Eines möchte ich noch kurz sagen, es ist heute so ein bisschen Mode geworden, vom Bruder Jesus zu sprechen. Ihr Lieben, ich liebe diesen Ausdruck nicht. In einem stimmt's ja. Man beruft sich dann auf Hebräer 2. Meine Lieben, wenn der Herr Jesus in seiner Demut sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen, weil er nämlich ja weiß, im Grunde genommen stimmt es ja. Wir haben den gleichen Vater. Wir sind jetzt gleich geboren mit ihm. Wir sind in diese Ahnenreihe der neuen Schöpfung eingereiht. Insofern sagt er schon, dass er ist der Erstgeborene der Brüder und wir sind seine Nachfolger. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir das Recht hätten, in einer plumpen Vertraulichkeit vom Bruder Jesus zu sprechen. Lest einmal nach, was Judas, der leibliche Halbbruder des Herrn Jesus, sagt. Er spricht vom Herrn der Herrlichkeit und Jakobus spricht von dem Herrn aller Herren. Das sind leibliche Brüder, die vielleicht noch ein gewisses Recht gehabt hätten zu sagen, Bruder Jesus. Aber für uns ist er der Herr. Für uns ist er der Unübertroffene. Und wir können nur dankbar sein, dass er so barmherzig ist und sich so heruntergeneigt hat zu uns. Aber dieses Herunterneigen sollte keine plumpe Vertraulichkeit sein, sondern eine tiefe, echte, anbetende Haltung. Wir können uns nicht vorstellen, er ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Und insofern ist er der Anfang. Und dann ist er auch der Erstgeborene aus den Toten, ihr Lieben. Weil Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, haben auch wir die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, ich möchte sagen, die Gewissheit, dass auch wir auferstehen werden. Johannes 5 sagt, wer an mich glaubt, der ist schon jetzt vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und in Johannes 14 kennen wir das wunderbare Wort vom Herrn und vor allen Dingen in Johannes 11 noch deutlicher, wenn er da zu Martha sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn sein Leib stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Dann wendet er sich an die Martha und fragt, Martha, glaubst du das? Sie hat es damals noch nicht so ganz erfasst. Sie hat an die allgemeine Auferstehung nach jüdischen Gedanken gerechnet. Aber der Herr Jesus sagt, Martha, nicht so wie du denkst, so diese allgemeine Auferstehung. Ich in Person, ich bin die Auferstehung. Und wer jetzt an mich glaubt, der hat Teil an der Auferstehung. Sein Leib mag zwar um der Sünde willen ins Grab kommen, mit Ausnahme der Entrückten, der letzten Generation, aber er ist der Erste, der Wunderbare. Und ich möchte noch eine Stelle zum Schluss lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Ganz entscheidende Stelle. Da heißt es dann, Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So ist er der erste Auferstandene, der erste Erstgeborene aus den Toten. Und er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Das ist die Kreuzesbotschaft.